zum Totensonntag beziehungsweise Ewigkeitssonntag zu sprechen. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt gern dort bei euch sitzen und selber was darüber hören. Aber es hat mich auch sehr positiv herausgefordert, mich damit mal auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Levi, ein junger Mann, steht inmitten einer großen Trümmerwüste. Er lässt seinen Blick über die verwüstete Stadt schweifen und stellt sich vor, wie das wohl alles früher einmal ausgesehen hat. Dort drüben stand vielleicht mal der Tempel Salomos, der Palast des Königs Salomos und der Tempel Gottes natürlich. Und welch eine prächtige Stadt muss Jerusalem früher wohl mal gewesen sein? Die verbliebenen Alten, die hatten Levi viel davon erzählt, ja, wie prächtig diese Stadt einmal war. Aus und vorbei. Alles am Boden. Ja, hoffnungslos kickt dieser junge Mann, der Levi, einen Stein irgendwo in die Trümmerwüste. Doch dann auf einmal vernimmt er großes Geschrei. Ach nee, ist es schon wieder eine von diesen unzähligen Banden, die durch das Land ziehen und ja, plündern und morden? Haut ab, denkt Levi sich. Hier gibt's doch sowieso nichts mehr zu holen. Aber irgendwie hört sich das heute ganz anders an. Ja, es klingt nicht nach Geschrei, sondern es klingt nach Jubel. Und dann sieht Levi die große Staubwolke in der Ferne. Ja, das sieht nicht nach einer Bande aus, nein, sondern es ist unglaublich, die Israeliten kehren aus dem Exil zurück. Und Levi, der kneift sich vielleicht, ist das ein Traum? Nein, es ist Realität. Sie kommen immer näher. Und der junge Mann, der kann das eigentlich gar nicht fassen. Und er läuft los, um seine Brüder und Schwestern freundlich und fröhlich zu begrüßen. Ja, welch eine großartige Wendung des Schicksals. Von diesem Ereignis wird man noch lange berichten. Ja, was für eine Hoffnung in dieser trostlosen Zeit. Und genau von diesem Geschehen lesen wir in unserem heutigen Text. Es ist Psalm 126. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Ja, an den Moment, den ich euch gerade versucht habe zu beschreiben, mit meinem fiktiven Charakter Levi, da erinnert man sich wirklich noch später. Ja, ein Teil des Volkes ist schon aus dem Exil zurückgekehrt, vermutlich noch nicht alle, aber wir können uns eben vorstellen, dass die Juden dieses Wallfahrtslied, was wir hier haben, beten, damit Gott auch noch die Restlichen aus dem Exil zurückholt, beziehungsweise vielleicht beten die Juden das auch in der späteren Situation, wenn sie wieder wollen, dass Gott sich zeigt, ja, dass er zeigt, wie mächtig und wie groß er ist. Wir können uns also eine betende Versammlung vorstellen, die sich an die großen Taten Gottes erinnert. Ja, und die wirklich Gott anfleht, dass er erneut seinen Auserwählten hilft und dass die Völkerwelt sieht, wie mächtig er ist. Ja, die Zeit bis zur Rückkehr der Juden aus dem Exil, die war hart. Also sowohl im Land Israel bei den restlichen Verbliebenen, aber natürlich auch im Exil in Babylonien. Harte Zeiten, leidvolle Zeiten. Jetzt hat Reinhard schon in der Einleitung zu dem Sonntag was gesagt, den wir heute feiern ist vielleicht sogar das falsche Wort, den wir heute haben. Ja, der Sonntag heißt Ewigkeitssonntag, ist aber auch als Totensonntag in manchen Gemeinden noch eher bekannt. Und Reinhard, du hast auch schon gesagt, man denkt an die Leute, die in diesem Jahr verstorben sind. Ja, wie damals bei den Israeliten, so herrscht vielleicht auch bei uns heute Betrübnis und Trauer. Absolut verständlich natürlich. Und ich bin mit dem Thema noch nicht ganz so konfrontiert gewesen, aber ich habe einmal einen lieben Menschen verloren und das war mein Uropa. Und ich erinnere mich dran, als der 2018 gestorben war, da war ich irgendwie super traurig. Das war sehr plötzlich und er war mir ein sehr großes Glaubensvorbild. Ja, von Zeit zu Zeit erleben wir herausfordernde Zeiten. Zeiten der Trauer. Und jetzt mag ich es immer mal, dass wir so unseren Blick weiten und nicht nur jetzt, also ich bei mir stehen bleibe oder wir als Gemeinde, sondern dass wir mal schauen sozusagen auf unsere Gesellschaft, auf Deutschland. Also wie geht's denn unserem Land gerade so? Und in einer Sinus-Umfrage, da wurden die Deutschen befragt, wie glücklich sie denn gerade sind. Die ist jetzt nicht so krass aktuell, nämlich die ist schon 5 Jahre alt, aber das ist so die neueste, also von 2019. Und dort haben 2/3 angegeben, dass sie momentan glücklich sind. Und 27%, die haben angegeben, dass sie momentan unglücklich sind. Jetzt fragt mich bitte nicht, was die 7%, die es da noch dazwischen gibt, was die dazu sagen würden. Ja, vielleicht haben die einfach, keine Ahnung, angekreuzt oder so. Und was ich da auch spannend fand bei dieser Umfrage, dass die Folgefrage lautete, wie wird sich das in den nächsten Jahren verändern? Also wie wird sich das in den nächsten 5 Jahren sogar verändern? Wirst du glücklicher sein? Und dort sagen 28%, ja, ich werde glücklicher sein. 49% würden aber sagen, dass sie ja gleich glücklich sind oder gleich unglücklich sind. Ah, das ist sehr lieb. Dankeschön. Genau. Und jetzt hat's mich mal interessiert, was sind denn so die Kategorien, woran machen die Leute Glück fest? Und da fand ich es ganz spannend, weil Platz 1 ist da Gesundheit. Platz 2 ist eine gute Partnerschaft. Platz 3 ist eine intakte Familie. Platz 4 ist ausreichend Geld. Und Platz 5 ist ein schönes Zuhause. Und das Spannende ist, was dann oft genau zu diesem Glücklichsein fehlt, sind eben Dinge wie Gesundheit oder ausreichend Geld. Ich habe hier diese Studie auch nochmal. Genau. Und ich fand das irgendwie spannend, weil mir ist aufgefallen, in der Befragung, da gab es jetzt schon eine große Menge Lebenszufriedenheit. Aber ich fand es halt interessant, dass es mit 27% dann doch auch wieder eine große Menge gibt, die eben eher unglücklich ist. Und viele sagen dann ja auch, dass sie glauben, dass sich das in den kommenden Jahren jetzt nicht verändern wird. Und das fand ich krass. Vor allem, wenn man hier diese Faktoren auch durchgeht, spielt Glaube so gar keine Rolle. Jetzt vielleicht mal die Frage an euch. Es wäre spannend, wie glücklich sind wir denn gerade? Wir, die wir heute hier in Heuchelheim sitzen. Und ihr könnt euch ja mal eine Zahl in eurem Kopf denken, wo 1 unglücklich ist und wo 10 überglücklich ist. Ihr müsst damit nichts machen. Ihr müsst die auch nicht laut sagen. Denkt euch einfach eine Zahl. Und wenn ihr sagt, boah, früh um 11, habe ich jetzt keine Lust drauf, dann zieht einfach den, keine Ahnung, Joker und denkt einfach kurz nichts. Ich glaube, wenn man die Israeliten damals gefragt hätte, wie glücklich sie sind, dann hätten sie wahrscheinlich auch eine niedrige Zahl gewählt. Egal, ob sie jetzt im zerstörten Land Israel gewesen wären oder eben weit entfernt in Babylonien. Und das ändert sich aber dann schlagartig, als dieser Moment eintritt, von dem ich euch vorhin gerade erzählt habe. Was trägt also in herausfordernden Zeiten, wenn es die gute Gesundheit oder das ausreichende Geld nicht sind? Wir als Christen, das haben wir gerade auch gesungen, wir dürfen wissen, dass Gott uns trägt. Und ich fand es interessant, in unserem Psalm dann auch zu lesen, dass die Israeliten das damals auch gemerkt haben. Ja, sie kamen ins Exil, weil sie sich eben allem anderen zugewandt haben, außer Gott. Vielleicht haben sie ihr Glück auch in Spaß und Freude, in Gesundheit, in Geld, ja, kurzum in Götzen gesucht. Und das war nicht gut. Aber in Zeiten der Not haben sie sich dann wieder Gott zugewandt. Ja, sie haben sich an Gott erinnert. Und ich möchte heute mit euch mir eine kleine Erinnerung anschauen, eine große Erinnerung und dann noch ja, eine Hoffnung vor Augen führen, die daraus erwächst. Und ich fange mal an mit der kleinen Erinnerung. Ich weiß nicht, wie das bei euch bisher in eurem Leben war, aber ich habe bei mir gesehen, dass ich in schwierigen Zeiten immer mal wieder zurückschaue. Jetzt geht es da natürlich nicht darum, dass ich mir bewusst mache, ja, wie krass ich bin und was ich auch alles schon geleistet habe. Nee, es geht darum, wie in unserem Psalm, dass ich sehe, was der Herr Großes getan hat. Und in den Versen 1 bis 3, da erinnern sich die Israeliten daran, was Gott für sie getan hat. Ja, sie konnten das überhaupt nicht glauben, was passiert ist. Das habe ich euch eingangs versucht, so ein bisschen deutlich zu machen. Es war eigentlich ein Wunder, was da ja geschehen ist. Und es ist natürlich schwierig jetzt, wenn wir darüber reden, dass es um den Tod eines geliebten Menschen geht. Ja, da hilft mir dieses Zurückschauen nicht. Da brauche ich, glaube ich, einfach Gottes Trost und seine Nähe. Aber vielleicht, und primär will ich dann darüber sprechen, hilft es mir in herausfordernden Zeiten. Zum Beispiel, wenn ich nach meinem Studium in den Beruf einsteige oder wenn ich meine Arbeitsstelle wechsle und Bekanntes loslassen muss und in Neues hineinkomme. Kann auch sein, wenn ich nach dem Abi fertig bin und anfange zu studieren. Oder ihr könnt da noch persönliche Herausforderungen hinzusetzen. Und es kann helfen, wenn wir uns vor Augen führen, wie Gott uns durch unsere Herausforderungen im Leben getragen hat. Was mir da immer mal wieder einfällt, ist die Tatsache, dass die Israeliten, ja, das Volk, als das so durch die Lande zieht, auch immer wieder durch ja, Abraham, Jakob, Josua, dass die immer wieder Gott einen Altar bauen. Und ich glaube schon, dass der Altar einfach der Erinnerung dient, ja, wenn sie Gottes Hilfe, Gottes Gegenwart erfahren haben. Und dann konnten sie daran einfach immer wieder sehen, wenn sie dran vorbeikommen, wie Gott eingegriffen hat. Ja, und vielleicht brauchen wir in schwierigen Situationen ebenfalls manchmal solche Erinnerungshilfen für Gottes Handeln. Ich habe noch einen Vers aus dem Psalmen mitgebracht. Bei Psalm 103, Vers 2 steht: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich kenne euch jetzt nicht so gut, dass ich weiß, in welchen Situationen ihr gerade steckt. Vielleicht sitzt du gerade hier und denkst dir so, ach Luis, schöner Vers, aber nach Loben ist mir gerade überhaupt nicht zumute. Und dann will ich dir sagen, mir geht's genauso. Ich finde es nicht leicht, in meinen herausfordernden Situationen ja, Gott anzubeten, Gott zu preisen, ihm zu danken für all das Gute, wenn ich es gerade nicht sehe. Und ich bin aber davon überzeugt, dass wir, wenn wir in diesen Momenten dann trotzdem zurückdenken, was Gott für uns Gutes getan hat, dass uns das helfen kann und dass wir vielleicht dafür dann auch ja, Gott danken und ihn loben können. Und es kann zum Beispiel sein, dass du anfängst, dir ein kleines Dankesbuch zu machen. Also wenn man so seine Gebetserhörungen aufschreibt und dann später da einfach nochmal reinguckt und dann sieht, aha, im Juni letzten Jahres ist das und das passiert. Ich persönlich finde das sehr gut und ich wollte das auch schon immer mal anfangen. Es ist bisher leider noch nicht dazu gekommen. Aber es ist eins meiner Ziele, dass ich das mal beginne. Und dann können wir sehen, ja, dass Gott unfassbar große Dinge in unserem Leben tut. Gott eröffnet Wege, an die wir im Traum nicht gedacht hätten. Und wir können eigentlich nur wie der Levi in der Geschichte am Anfang, wir können dastehen und können staunen und sagen, boah, Gott, wie hast du das gemacht? Und ich nehme euch nochmal mit rein in so ein persönliches Beispiel. Ich erzähle euch heute ein bisschen dann auch von mir oder mache es so sehr persönlich, weil das ein Thema ist, was mich sehr bewegt auch. Und ja, ich glaube, bei dem Thema geht es ganz viel um Persönliches, deswegen immer so kleine Einblicke. Ich hatte aufgrund von Prüfungsangst bei meinem Führerschein Schwierigkeiten. Und zwar habe ich meine praktische Fahrprüfung, habe ich im Endeffekt 5-mal gemacht. Und das war irgendwie schwer, weil immer ging irgendwas schief. Es waren keine großen Dinge, ich habe niemandem irgendwie Vorfahrt genommen oder so, aber es waren so die Kleinigkeiten und es wurde von Mal zu Mal schlimmer. Und es war für mich persönlich die Herausforderung, boah, Gott, warum lässt du mich so leiden? Das hat sich ein halbes Jahr hat sich das hingezogen. Warum tust du nichts? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe manchmal noch vor den Prüfungen gebetet, manchmal aber auch nicht. Und manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich nicht gebetet habe, war ich näher dran. Das klingt jetzt fast schon krass und ich sehe das auch heute als falsch, weil natürlich ist Gebet immer richtig. Aber in der Situation ging es mir richtig dreckig und ich war sehr herausgefordert. Und ich war unfassbar dankbar, als ich dann am Ende doch noch diesen rosa Zettel, den man fürs begleitete Fahren bekommt, als ich den dann noch gekriegt habe, als ich dann beim fünften Mal wirklich diese Prüfung bestanden habe, das war wirklich, man sagt sprichwörtlich, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und so war das. Und da hätte ich mit den Israeliten wie hier in unseren Versen ausrufen können, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Ja, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden, der Herr hat Großes an mir getan, ich bin fröhlich geworden. Und wenn ich nun erneut in eine schwierige Situation gerate, dann kann ich mich an Gottes Handeln von dieser Fahrschulsituation erinnern. Dann kann ich beten, ich glaube Gott, dass du es wieder gut machen kannst, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Und das war jetzt erstmal die kleine Erinnerung. Und jetzt kommen wir zur großen Erinnerung. Ja, wir haben gelesen, eben in dem Vers 2 war es, glaube ich, dass Gott so sein Handeln an der Völkerwelt bezeugt. Und alle sehen, dass Gott unglaubliche Dinge tut. Ja, ein verschlepptes Volk kehrt zurück in sein Land. Eine brachliegende Stadt wird wieder aufgebaut. Etwas Neues entsteht. Ja, wie ein zartes Pflänzchen wächst da wieder was auf. Und wenn wir heute Psalm 126 lesen, dann wissen wir, dass Gott sich ungefähr 600 Jahre später erneut offenbart hat. Aber noch viel besser, denn diesmal ist Gott selbst auf die Erde gekommen. Und Gott handelt an seinen Auserwählten. Und ich fand das so cool irgendwie zu sehen, weil diesmal stehen die Heiden nicht nur daneben und staunen, sondern Gott macht auch sie, Gott macht auch uns zu seinen Auserwählten. Durch Jesus können wir einstimmig sagen, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Ja, wir haben dieses Geschenk eigentlich nicht verdient. Es ist ein Traum, dass Gott sich so erniedrigt, um uns als Gefangene der Sünde zu erlösen. Er geht ans Kreuz und nimmt all diese Schmach und Schande auf sich aus Liebe. Der Herr der Welt lässt sich wie Schmutz behandeln, weil er dich und mich liebt. Gott lässt uns teilhaben an ihm. Ja, wir dürfen Beziehung mit ihm haben. Und wenn wir begreifen, welche Größe diese Liebe hat, ja, dann kann eigentlich unser Mund, wie das in Vers 3, ja, ist Vers 3, ja, in Vers 3 steht, ja, dann sind wir voll Jubel. Dann ist unser Mund voll Lachen. Genau, der Herr hat Großes an uns getan und wir sind fröhlich geworden. Dann dürfen wir wissen, dass wir ins himmlische Jerusalem ziehen werden. Wir können sagen, und davon haben wir vorhin auch schon gesungen, unsere Perspektive hat sich verändert. Sie ist nun nicht mehr auf das irdische Leben bezogen, sondern sie ist ewig. Ja, deswegen ist unser Sonntag heute auch der Ewigkeitssonntag. Unsere Lebensreise hat ein himmlisches Ziel. Jetzt komme ich nochmal auf die Eingangsszene zurück, versetze euch nochmal kurz da rein. Ja, Levi steht im zerstörten Jerusalem und sieht das Volk kommen. Und ja, wir können uns vorstellen, diese große Menschenmenge, die kommt da zurück aus dem Exil, aus einer schweren Zeit. Es war jetzt natürlich nicht alles schlecht, aber man ist froh, wenn man endlich dorthin kommt, wo wieder alles gut ist, zu Hause. Und wir als Gemeinde hier heute Morgen und generell alle Christen weltweit, wir können uns vorstellen, dass wir in dieser Menge mitlaufen. Und so wie die Israeliten 587 vor Christus von Babylon nach Jerusalem als ihrem Ziel unterwegs waren, so ja, sind wir heute die Menge der Gläubigen, die quasi von dieser Erde zu dem Ziel zieht, das himmlische Ziel, das himmlische Jerusalem. Unsere Lebensreise hat ein himmlisches Ziel. Und ich finde, daraus erwächst Hoffnung in notvollen Zeiten. Und das ist das Dritte, was ich mit euch noch anschauen möchte, nämlich die letzten Verse da von unserem Psalm. Die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Ja, wie wir festgestellt haben, gibt es immer mal wieder Täler in diesem Leben auf der Erde. Und dabei fließen auch immer wieder Tränen. Ja, so wie bei mir damals, als ich da meinen geliebten Menschen, meinen Uropa verloren habe. Oder bei der Situation mit der Fahrschulprüfung. Auch als Christen sind wir in der Welt angefeindet. Und wenn ich die letzten beiden Verse in unserem Text lese, dann denke ich dabei vor allem an unsere verfolgten Geschwister weltweit. Sie werden bedrängt, weil sie die gute Botschaft von Jesus erzählen. Ja, sie werden gefangen genommen, gefoltert und getötet. Und das Spannende ist aber, gerade in diesem Umfeld geht der Same, geht die gute Botschaft, das Evangelium von Jesus auf. Leute bekehren sich und finden zum Glauben. Ja, vermutlich ist es oft eben nicht dieses Ernten mit Freuden. Aber ich denke, Gott freut sich in jedem Fall riesig über jeden, der dazukommt. Und wie damals bei den Israeliten, verwandelt Gott auch heute unsere Tränengeschichten in Freudengeschichten. Egal, ob bei mir persönlich, ob in unseren Gemeinden oder auch bei unseren Geschwistern weltweit. Gott hat jeden von uns im Blick und er ist nahe. Gott tröstet in herausfordernden Zeiten. Ich habe noch einen Vers mitgebracht, der steht bei Jeremia 29, da heißt es: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ja, das Leid, das wir auf Erden erleben, das kann schwer zu tragen sein. Und es tut mir gerade persönlich, es tut mir wirklich leid, wenn du im Moment um eine geliebte Person trauerst oder wenn du in einer anderen herausfordernden Situation bist. Aber was uns als Christen dann wirklich stark tröstet, ist die Hoffnung, dass im Himmel einmal alles gut wird. Und vor allen Dingen auch, gerade wenn wir über Todesfälle reden, dass wir diejenigen wiedersehen werden, die uns schon vorausgegangen sind. Und ein Vers, der da auch irgendwie nochmal viel Hoffnung reinspricht, ist Offenbarung 21, Vers 4. Da heißt es: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und jetzt zum Schluss noch eine letzte kleine persönliche Geschichte. Ungefähr 10 Jahre, bevor mein Uropa gestorben ist, ist auch meine Uroma gestorben. Und das war sehr plötzlich. Und ich war noch sehr jung. Ich war ungefähr 9 oder 10 Jahre alt. Und ich habe gesehen, wie traurig meine Familie darüber ist. Und als Kind war für mich direkt klar: Luis, du musst zu Gott beten. Ja, quasi wie die Israeliten in dem Vers 4 beten: Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. So habe ich Gott darum gebeten, dass er ja meine Uroma zurückbringt, weil alle so traurig sind. Ja, Gott, bringe sie zurück, erwecke sie auf von den Toten, so ungefähr war mein Gebet. Und mein kindliches Vertrauen hat irgendwie gedacht, dass das eine gute Idee ist und dass das vor allen Dingen möglich wäre. Und ich habe erst später dann verstanden, dass Gott mein Gebet schon erhören wird, aber eben auf seine Weise. Gott wird meine Uroma auferwecken, wenn er wiederkommt. Und ich werde sie auch wiedersehen, wenn ich dann mal im Himmel bin, genauso wie meinen Uropa. Und vielleicht kann euch das ein winziges, kleines bisschen trösten, wenn ihr selbst gerade um jemanden trauert. Sie sind vorausgegangen, aber wir werden sie wiedersehen. Und dann, werden wir endlich den sehen, nach dem ich mich noch viel, viel mehr sehne, nämlich Jesus selbst. Und dann wird die Freude, die wird noch tausendmal größer sein als bei Levi in meiner Geschichte. Ja, es wird auch ein Wunder sein. Was bleibt jetzt am Ende? Ich möchte euch das einfach nochmal in drei kurzen Punkten mitgeben. Nämlich der erste Punkt, das war die kleine Erinnerung. Gott wirkt in deinem Leben. Er hat bereits Großes an dir und mir getan. Und Gott, er kann es wieder tun. Er ist dir und mir nahe und tröstet dich und mich. Und dann die große Erinnerung. Ja, Gott tut noch viel Größeres, als sich um unser weltliches Leiden zu kümmern. Gott gibt sich selbst und schenkt Beziehung zu ihm. Und Gott liebt uns so unfassbar doll. Und das dritte, Gott ist in allem Leid und in allen herausfordernden Situationen da. Ja, Gott weiß, was am Ende sein wird. Wir sind auf der Durchreise ins himmlische Jerusalem, hin zu dem Ort, an dem alles gut werden wird, weil Jesus da ist. Wir werden jetzt eine kurze Minute noch mal haben, wo leise Musik läuft, und ich lasse einfach diese drei Punkte noch mal da. Und ihr könnt einfach kurz drüber nachdenken, mit Jesus darüber reden, oder die Musik einfach auf euch wirken lassen. Amen.
Sehne mich.